Ja, guten Tag zusammen. Wir waren stehen geblieben bei der Vorbereitung zur Definition von Normalformen. Wir hatten funktionale Abhängigkeiten kennengelernt und diese Armstrong-Axiome, die es uns erlauben, im Wesentlichen funktionale Abhängigkeiten durch transitives Aneinanderhängen zu kombinieren und so ausgegebenen funktionalen Abhängigkeiten weitere herzuleiten. Wenn wir also künftig oder generell immer davon sprechen, ob irgendeine funktionale Abhängigkeit gilt, dann ist damit nie gemeint, hat uns die jemand wirklich aufgeschrieben, gehört die also zu den gegebenen funktionalen Abhängigkeiten, sondern wir meinen immer, gehört sie zu den funktionalen Abhängigkeiten, die sich aus den gegebenen herleiten lassen. Also dazu hatten wir dieses F+, die transitive Hülle einer gegebenen Menge F von funktionalen Abhängigkeiten. Da sind eben alle drin, die entweder gegeben sind oder sich aus den gegebenen und den Armstrong-Axiomen eben zusätzlich herleiten lassen. Im Wesentlichen, wie gesagt, durch transitives Zusammensetzen. Okay, und dann hatten wir gesehen, wenn wir prüfen sollen, ob eine funktionale Abhängigkeit gilt, dann können wir entweder dieses F plus berechnen zu einer gegebenen Menge F und dann gucken, ob die zu untersuchende funktionale Abhängigkeit in F plus enthalten ist. Das ist sozusagen der naheliegende Algorithmus, der ist aber relativ komplex, weil dieses F plus sehr groß wird. Deswegen hatten wir noch gesehen diesen Alpha Plus oder in den Lehrbüchern heißt er oft auch X Plus Algorithmus, wo wir eben zu einer gegebenen Teilmenge von Attributen Alpha oder X die Hülle bestimmen, also alle Attribute, die direkt oder indirekt von den gegebenen funktional abhängen. Wir suchen also nicht alle funktionalen Abhängigkeiten F Plus mit irgendeiner linken Seite zunächst, sondern wir suchen letzten Endes nur diejenigen funktionalen Abhängigkeiten aus F oder F+, die auf der linken Seite genau die gegebene Attributmenge haben. Ja, das ist natürlich typischerweise sehr viel kleiner, dieses Alpha+ oder X+, als das ganze F+, weil wir ja sehr viele verschiedene linke Seiten in F+ typischerweise finden. Also ist es sehr viel kleiner und deswegen effizienter. Werden wir uns also fragen, ob eine funktionale Abhängigkeit von irgendeinem x nach irgendeinem y, beides können auch Mengen sein, gelten, dann berechnen wir halt x plus die Hülle der linken Seite der zu untersuchenden funktionalen Abhängigkeit und wenn wir das gemacht haben, gucken wir, ob alle Attribute auf der rechten Seite y der gegebenen funktionalen Abhängigkeit in dieser Hülle enthalten sind. Das ist einfacher, weil es weniger aufwendig in der Berechnung ist. Okay, und dann hatte ich darauf hingewiesen, dass es diesen engen Zusammenhang zwischen funktionalen Abhängigkeiten und Schlüsseln gibt. Wenn wir den Schlüssel einer Tabelle, einer Relation kennen, dann wissen wir, alle anderen Attribute hängen direkt oder indirekt von diesem Schlüssel ab, sonst wäre es kein Schlüssel. Ja, weil der Schlüssel ja eindeutig die Tupel identifizieren soll. Und das tut er über diese funktionalen Abhängigkeiten, weil alle anderen Attribute vom Schlüssel abhängen. Das heißt, würden wir zwei Tupel in der Tabelle finden, zwei verschiedene, die im Schlüssel übereinstimmen, dann müssten die auch in allen anderen Attributen übereinstimmen, wären also nicht wirklich verschieden, sondern dasselbe Tupel. Deswegen dieser enge Zusammenhang zwischen Schlüsseln und FDs, der sozusagen jetzt in der einen Richtung gerade von mir ausgenutzt wurde und in der anderen Richtung sehen wir es noch hier auf der Folie, die wir schon besprochen hatten, nämlich wenn ich die funktionalen Abhängigkeiten gegeben habe, dann kann ich mit deren Hilfe auch den Schlüssel bestimmen. Ich muss einfach nur, in Anführungsstrichen, eine möglichst kleine, weil der Schlüssel ja minimal sein soll, eine möglichst kleine Menge, Teilmenge von Attributen der gegebenen Relation finden, sodass alle anderen von diesen dann Schlüsselattributen abhängen. Ja, und diese Suche, die ist halt nicht besonders zielgerichtet, sondern da muss ich alle möglichen Wege verfolgen, weil erstens es mehrere Schlüssel geben kann, dann nennen wir die auch Schlüsselkandidaten. Es kann also mehrere, durchaus verschiedene Teilmengen von Attributen einer Relation geben, die alle jeweils für sich die Schlüsseleigenschaft haben. Also alle anderen hängen davon ab. Ein ganz einfacher Fall, wo sowas sein kann, den male ich mal hier hin. Also nehmen wir an, wir haben eine Relation R und ich mache es so einfach wie möglich. Wir haben nur drei Attribute A, B, C. Und ich will jetzt zeigen, wie kann das sein, dass beispielsweise A und B beide für sich, nicht beide zusammen, sondern beide für sich Schlüsselkandidaten dieser Tabelle sein könnten. Wie müssten die funktionalen Abhängigkeiten, die können Sie ja jetzt quasi daraus herleiten, nach dem ersten, wie müssten die aussehen, damit A und B beides Schlüsselkandidaten sind? Das ist einfach, hatte ich ja gerade eingangs gesagt. Was ist ein Schlüssel? Ein Schlüssel ist ein Attribut oder eine Teilmenge von Attributen, sodass alle anderen Attribute von diesem Schlüssel funktional abhängen. Naja, dann können wir das doch direkt hinschreiben, oder? Also, ich sehe schon, Sie sind im Verdauungskoma zum Teil oder noch gestresst von der anderen Vorlesung. War die Informatik 2 jetzt gerade vorher? Nee, Sie hatten irgendwas anderes, ja, wahrscheinlich noch viel stressiger. Also, wenn A Schlüssel ist, dann heißt es, nach dem, was ich gerade gesagt habe, es muss die funktionale Abhängigkeit A nach B und auch A nach C gelten. Sonst könnte A kein Schlüssel sein. Alle anderen Attribute müssen funktional von A abhängen. Und da auch B ein Schlüssel ist, muss dasselbe für B auch gelten. Also muss auch die funktionale Abhängigkeit B nach A und B nach C gelten. Das ergibt sich daraus, was wir gesagt haben. Jeder Schlüssel bestimmt funktional alle Attribute der Tabelle. Alle anderen sage ich immer natürlich auch sich selbst. Ja, aber das ist ja diese triviale funktionale Abhängigkeit A bestimmt A. Ja, auf den Folien steht deswegen manchmal, wenn wir alle Attribute von R, nehme ich wieder rot, wenn wir alle Attribute von R, manchmal stand das auch schon so auf den Folien, mit so einem geschwungenen, mit der Hand ist es gar nicht so leicht, mit so einem geschwungenen A bezeichnen, dann steht auch manchmal da, wenn K Schlüssel ist, also K ist eine Teilmenge von A, die Schlüssel ist, dann steht da auch K plus ist gleich A. Also alle Attribute. Gut. Okay, also in diesem Fall klar. Jetzt könnte ich das, diese Konstellation, wir hatten ja letzte Woche gesagt, man kann das manchmal auch so ein bisschen kompakter als Graph hinmalen. In dem Fall ist das einfach, weil alle funktionalen Abhängigkeiten links wie rechts nur ein Attribut haben. Und das gilt auch B nach A und das gilt A nach C und das gilt auch B nach C. Also könnte man das jetzt hinmalen. Oder ich könnte auch, wo ist mein Radiergummi da? Ich könnte stattdessen das auch noch einfacher, einfach so mit einem Pfeil in beide Richtungen hinmalen. Ja, das ist die Konstellation und die sieht so oder so ähnlich immer aus, wenn eine Tabelle, eine Relation mehr als einen Schlüsselkandidaten hat. Das muss natürlich nicht immer ein einzelnes Attribut sein. Das heißt, sowohl A wie auch B könnte gleich eine ganze Kombination von Attributen sein oder nur eins davon. Zwischen denen gilt jedenfalls in beiden Richtungen eine funktionale Abhängigkeit. Das heißt, der eine Schlüsselkandidat bestimmt den anderen und umgekehrt. Und dann hängen da natürlich im Allgemeinen nicht nur eins, sondern viele weitere Attribute dran, die aber natürlich jeweils von beiden oder allen drei oder wie viel auch immer Schlüsselkandidaten es gibt, von allen abhängen. Also so sieht das strukturell sozusagen immer aus, wenn wir eine Konstellation mit mehreren Schlüsselkandidaten haben. Okay, den Algorithmus gehe ich jetzt anhand dieser Folie nicht nochmal durch. Ich hatte das gegen Ende am Dienstag gerade noch gemacht. Wir machen das dann gleich an einem Beispiel. Hier ist er auch im Pseudocode aufgeschrieben. Auch das weise nur darauf hin, dass es eben eine rekursive Funktion oder Prozedur, die hier angegeben ist, die wird da und dort eben rekursiv aufgerufen und auf der vorherigen Folie stand. Wir müssen halt verschiedene Alternativen ausprobieren und gucken, wo wir zum Erfolg kommen. Wir schauen mal, ob wir das nicht an dem Beispiel auch sehen. Ganz häufig, gerade bei diesen doch eher kleinen, übersichtlichen Beispielen, die wir auf den Folien in den Übungsaufgaben und auch in der Klausur haben, müssen wir nicht wirklich mit Bleistift und Papier oder wie auch immer diesen Algorithmus sozusagen jetzt wirklich Schritt für Schritt nachvollziehen. So ein rekursiver Algorithmus mit Backtracking und so, das alleine vernünftig aufzuschreiben, mit einem Stift auf dem Blatt Papier, dass man das auch intellektuell nachverfolgen kann, ist ja nicht so ganz trivial. Ja, in der Regel brauchen wir das auch nicht, weil wir mit scharfem Hinsehen und einer Menge Übung natürlich, deswegen machen wir ja die Übungsaufgaben, da relativ schnell zum Erfolg kommen kann. Und dann vielleicht einfach nochmal die Definition überprüft. Wenn wir also scharf hinsehen, gucken uns diese funktionalen Abhängigkeiten an und haben so eine Idee oder haben das auch so ein bisschen rumgespielt, was ist denn jetzt der Schlüssel, dann sollten wir das natürlich am Ende nochmal überprüfen. Also wir können natürlich auch wild raten. Also hier haben wir 4 Attribute, das heißt, wir haben irgendwie 2 auf 4 Möglichkeiten, da jetzt irgendwelche Kombinationen von Attributen, die Schlüssel sein können. Spätestens alle zusammen sind ja immer Schlüssel. Und manche Tabellen haben auch einelementige, 2, 3, 4-elementige Schlüssel, wenn sie 4 Spalten haben. Das können wir also im Zweifelsfall auch einfach ausprobieren, wenn das so kleine Tabellen sind. Und dann für jede denkbare Kombination halt die Bedingungen überprüfen. Und typischerweise mit scharfem Hinsehen meine ich, wir machen so irgendwas zwischendrin. Ja, wir schauen diese funktionalen Abhängigkeiten an und dann ist zum Beispiel ein Tipp, auf den aber natürlich ziemlich schnell jeder kommen kann, Attribute wie Points und Max-Points in diesem Beispiel, von denen überhaupt keine funktionalen Abhängigkeiten ausgehen, die also nie auf der linken Seite irgendwo auftreten, die werden auch nicht Teil des Schlüssels sein. Jedenfalls dann nicht, muss ich leider gleich einschränkend dazu sagen, wenn es funktionale Abhängigkeiten gibt, die auf diese Attribute zeigen, wenn es Attribute gibt, die weder links noch rechts in irgendeiner FD auftreten, dann gehören die immer zum Schlüssel der gegebenen Tabelle. Warum? Naja, stellen wir uns vor, in diesem Beispiel, machen wir jetzt zuerst, vielleicht didaktisch nicht so geschickt, aber egal, nehmen wir an, hier gäbe es noch irgendein Attribut A mit irgendwelchen Werten drinne. Und dieses Attribut A, der Wert, der da drin steht, der hängt von keinem dieser Attribute oder irgendeiner Kombination dieser Attribute ab, kommt also nie auf der rechten Seite einer FD vor. Und der ist auch selber nicht bestimmend, also da gehen auch keine FDs von aus. Der kommt also auch, dieses Attribut A kommt auch nie auf der linken Seite einer FD vor. Was bedeutet das? Wenn wir also nehmen wir ruhig die Tabelle, die ist zwar sowieso nicht 100% ideal. Warum? Naja, weil die erreichbare Punktzahl für jedes Resultat irgendeines Studenten für die entsprechende Aufgabe hier gespeichert ist. Also haben wir wieder dieses Redundanzproblem. Insofern ist sowieso keine gute Tabelle, aber ignorieren wir das mal. Von mir aus denken Sie sich für den Augenblick diese Spalte Max Points weg. Dann ist es die Results-Tabelle, wie wir sie kennen. Nämlich, wer hat für welche Aufgabe wie viele Punkte bekommen. Eigentlich fehlt da noch die Category, aber egal. Nehmen wir halt an, die Aufgabennummern sind jetzt im Moment eindeutig hier. Wenn das also so wäre und wir hätten noch eine weitere Spalte, die nicht funktional abhängt von dem, jetzt greife ich voraus, aber wir wissen ja noch aus der Results-Tabelle, Student-ID und Exercise-Number, eigentlich war es die Category noch mit dabei, sind Schlüssel dieser Tabelle. Ja, das wollen wir hier jetzt gerade gleich noch herleiten. Also da sehen Sie, das war jetzt wirklich didaktisch ungeschickt, dass ich den Aspekt zuerst besprochen habe, aber der fiel mir halt gerade so spontan ein. Egal. Also, Nehmen wir an, der Wert in diesem Attribut A, in dieser Spalte, hängt weder von der Student-ID noch von der Exercise-Number noch von der Kombination von beidem ab. Dann ist Student-ID, Exercise-Number nicht mehr Schlüssel in dieser Tabelle, weil ja nicht alle Attribute davon abhängen. Ja, das heißt, für dieselbe Kombination einer Student-ID und einer Exercise-Number könnte es dann mehrere Tupel mit unterschiedlichen Werten in dieser A-Spalte geben. Wäre keineswegs verboten. Was heißt das für den Schlüssel dieser Tabelle? Naja, A ist eben Teil des Schlüssels. Dann wäre Student-ID, Exercise-Number und A Schlüssel. Gerade weil es für jede Student-ID und Exercise-Number-Kombination immer noch mehrere Datensätze geben könnte, die sich dann nur in den A-Attributen unterscheiden. Also müssen die Teil des Schlüssels sein. Na, sonst könnte es ja nicht mehrere geben. Okay. Also, nicht vergessen, aber denken Sie jetzt mal nicht mehr an diese Erweiterung, sondern wieder zurück auf das, was an der Folie steht. Vergessen sollen Sie natürlich gar nichts, was ich hier jemals von mir gebe, das ist ja klar. Also, nehmen wir an, wir haben diese Tabelle jetzt wieder mit allen vier Spalten und diese zwei gegebenen funktionalen Abhängigkeiten. Student-ID und Exercise-Number zusammen bestimmt die Punktzahl, Exercise-Number bestimmt Max-Points. Und dieses scharfe Hinsehen, das gilt jetzt. Ja, also so Attribute, die weder links noch rechts vorkommen, die haben eigentlich in so einer Tabelle in der Regel nichts verloren. Deswegen ist das eher so ein bisschen ein Randfall. Aber ich wollte ihn eben erwähnen. Das heißt, scharfes Hinsehen kann zum Beispiel darin bestehen, dass wir zuerst mal gucken, welche Attribute kommen nur rechts vor. Oder äquivalent dazu, welche kommen irgendwo links vor. Das ist ja dieselbe Partitionierung, die wir dann machen. Ja, dann haben wir also eine Teilmenge von Attributen, diejenigen, die nur rechts vorkommen in irgendwelchen FDs, die gehören in der Regel, Klammer zu, nicht zum Schlüssel. Und dann haben wir die Attribute, die in mindestens einer FD auf der linken Seite vorkommen, die können alle potenziell zumindest Teil des Schlüssels sein, weil sie ja irgendwelche anderen Attribute funktional bestimmen. Und in diesem ganz kleinen Beispiel ist es jetzt schon fast zu Ende. Die Überlegung, weil es ja nur zwei Attribute gibt, nämlich Student-ID und Exercise-Number, die alleine oder eben in genau dieser Kombination Schlüssel sein können. Und wenn wir beispielsweise die untere funktionale Abhängigkeit anschauen, Exercise-Number bestimmt Max-Points, dann könnten wir sagen, ja, zumindest ist Exercise-Number alleine ein partieller Schlüssel für die maximal erreichbare Punktzahl. Aber leider nicht für die erreichte Punktzahl und auch nicht für die Student-ID. Ja, die anderen zwei Attribute hängen eben nicht von der Exercise-Number ab, nur das eine Attribut Max-Points. Und die anderen zwei zusammen, Student-ID und Exercise-Number, die bestimmen aber die Punktzahl. Das heißt, wenn ich Student-ID und Exercise-Number als zusammengesetzten Schlüssel wähle, dann hängen alle anderen, diese zwei ja sowieso, aber auch alle anderen Attribute, Punktzahl und maximale Punktzahl von diesen beiden ab. Maximale Punktzahl sogar von nur einem Teil des Schlüssels alleine und die Punktzahl hängt von beiden Teilen des Schlüssels ab, von dieser Kombination. Also ist Student-ID und Exercise-Number Schlüssel in dieser Tabelle. Ja, das war jetzt die schnelle Antwort auf diese zweite Frage. Und die erste Frage vielleicht noch, die hier unten steht, wenn das unsere gegebenen funktionalen Abhängigkeiten sind, zwei Stück, und jetzt nehmen wir eine weitere funktionale Abhängigkeit, nämlich Student-ID und Exercise-Number bestimmt Max-Points und fragen uns, wird diese dritte funktionale Abhängigkeit von den anderen zwei impliziert. Ist das eine logische Schlussfolgerung daraus? Ja, jetzt können wir entweder mal schnell F plus berechnen von dem, was da oben gegeben ist. Das ist auch nicht wahnsinnig kompliziert in diesem kleinen Fall. Oder wir können Student-ID Exercise Number plus rechnen und gucken, ob Max-Points da drinnen vorkommt. Oder wir schauen uns das mit scharfem Hinsehen und gesundem Menschenverstand an. Was ist Ihnen lieber? Welche dieser drei Varianten sollen wir machen? Also ich mache es mal mit scharfem Hinsehen und gebe die Antwort, ja, das ist enthalten. Okay. Also, oder ist impliziert. Ich mache es vielleicht tatsächlich beides. Dann ist ja in dem Fall kein großer Aufwand. Also das hier ist f. Und jetzt wollen wir f plus bestimmen. Wie machen wir das? Wir fangen an mit den gegebenen funktionalen Abhängigkeiten. Okay? So war da dieser Algorithmus f plus. Und jetzt gehen wir her und fügen funktionale Abhängigkeiten weitere hinzu, die sich aufgrund der Armstrong-Axiome aus diesen hier ableiten lassen. Und das mache ich jetzt zielgerichtet, damit wir schnell zum Ende kommen. Wir betrachten mal diese funktionale Abhängigkeit und die Erweiterungsregel. Augmentation Rule war einer dieser drei Armstrong-Axiome. Wie lautet das im Allgemeinen? Das lautet im Allgemeinen so, wenn x nach y eine gegebene funktionale Abhängigkeit ist, dann darf ich auf beiden Seiten das gleiche z dazu schreiben und das gilt dann immer noch. Okay? Das mache ich jetzt hier unten. Jetzt schreibe ich hier noch die Student-ID dazu und hier drüben auch. Ich verändere nicht die, wie sie da steht, sondern ich füge die als weitere, als dritte funktionale Abhängigkeit zu meinem aktuellen f plus hinzu. Und dann schaue ich wieder scharf hin und sage, naja, eine funktionale Abhängigkeit, die zwei Attribute auf der rechten Seite hat, ist äquivalent zu zwei funktionalen Abhängigkeiten, die jeweils nur eins dieser beiden Attribute auf der rechten Seite hat und natürlich dieselbe linke Seite. Also streiche ich die Student-ID hier und schreibe das nochmal ab. Student-ID, Exercise-Number bestimmt Max-Points. Und spätestens jetzt bin ich fertig, weil jetzt habe ich drüber geschrieben genau das, was da unten steht. Das heißt, diese FD, die ich überprüfen sollte, Student-ID und Exercise-Number zusammen bestimmt Max-Points, die gilt. Also die ist herleitbar aus den gegebenen funktionalen Abhängigkeiten F, weil sie Element der transitiven Hülle F plus ist. Das war der eine sozusagen formale Weg. Und der andere, hatte ich ja gesagt, den machen wir auch noch. Wir benutzen nicht den F plus, sondern den X oder Alpha plus Algorithmus. Das ist die gegebene funktionale Abhängigkeit, die wir überprüfen sollen. Also starten wir mit, ich schreibe es mal mit Alpha 0 sozusagen hin. Wir fügen einfach die linke Seite der gegebenen funktionalen Abhängigkeit, mit der starten wir, Exercise Number. Und jetzt iterieren wir. Wir fügen dieser aktuell berechneten Menge Alpha 0, wir wollen Alpha Plus bestimmen, halt jetzt in jeder Iteration weitere Attribute hinzu, wenn wir gegebene funktionale Abhängigkeiten finden, deren linke Seite komplett in dem enthalten ist, was wir im Moment berechnet haben. Dann nehmen wir die rechten Seiten und fügen die hinzu. So, Student-ID und Exercise-Number, dann finden wir gleich die erste funktionale Abhängigkeit, die hier, diese gegebene, und können deswegen, ich schreibe es mal einfach so hin, wir fügen jetzt die Points hinzu und das ist von mir aus dann unser Alpha 1. Nach dem ersten Test, in dem ersten Durchlauf der äußeren Schleife, haben wir irgendeine erste FD gefunden, nämlich diese hier, deren linke Seite Student-ID-Exercise-Number ist in dem, was wir bisher haben, vollständig enthalten, ist sogar genau das gleiche. Also nehmen wir die rechte Seite, das ist jetzt nur das eine Attribut Points, und fügen das unserem aktuellen Zwischenergebnis hinzu. Und dann machen wir weiter. Jetzt hat sich noch was getan, also machen wir weiter. Da gibt es noch eine funktionale Abhängigkeit, die hier nämlich, Exercise Number bestimmt Max Points, die finden wir jetzt. Vielleicht hätten wir die auch schon als erstes gefunden, dann wären wir schon gleich fertig gewesen. Das wollte ich jetzt nicht. Deswegen habe ich sie in der Reihenfolge betrachtet. Jedenfalls betrachten wir als nächstes irgendeine andere. Es gibt nur noch eine funktionale Abhängigkeit. Exercise Number bestimmt Max Points. Exercise Number ist in unserem bisher berechneten Zwischenergebnis, das sind jetzt beide Teilmengen zusammen, Student ID, Exercise Number und Points. Da ist Exercise Number vollständig drin enthalten. Also nehmen wir die rechte Seite und fügen die auch hinzu. Also kommt hier jetzt noch Max Points hinzu. Naja, und dann sehen wir schon, jetzt sind wir fertig. Warum? Naja, weil wir jetzt alle vier Attribute haben, mehr können ja gar nicht mehr dazukommen. Ja, das sind alles so zusätzliche Abbruchbedingungen für diese Iteration, die wir einbauen könnten, die halt in der Darstellung von diesem Algorithmus nicht wirklich angegeben waren. Aber wir hatten auch schon gesagt, wenn wir eine funktionale Abhängigkeit einmal berücksichtigt haben, also ihre rechte Seite dem aktuellen Zwischenergebnis hinzugefügt haben, dann können wir die aus der Betrachtung in folgenden Iterationsdurchläufen auch ausklammern. Ja, weil wenn die rechte Seite mal drin ist, dann ist sie drin, dann brauchen wir die nicht mehr weiter zu betrachten. Okay, also können wir diese Frage, ob F, dieses F, diese FD impliziert, auch damit beantworten, dass wir die Hülle der linken Seite bilden und prüfen, ob die rechte Seite drin enthalten ist. Ja, das ist sie, also ist diese funktionale Abhängigkeit impliziert. Und dieser Weg, dass wir jetzt Student ID und Exercise Number zusammen bestimmt nicht nur Points, das war ja schon gegeben, sondern auch Max Points und damit alle Attribute, das war gerade die Überlegung, die ich eben angestellt hatte, die Tatsache, dass diese Attributkombination alle, insbesondere auch die anderen Attribute dieser Tabelle funktional bestimmt, heißt schon, diese linke Seite ist mindestens mal ein Superkey, eine Obermenge des Schlüssels. Ob die wirklich minimal ist oder nicht, kann man daraus noch nicht ableiten, ob es also wirklich ein Schlüssel ist. Wir müssten jetzt noch prüfen, ob irgendeine Teilmenge davon bereits auch Schlüssel ist. Ja, dann wäre sie nur Super-Key, Überschlüssel, ja, Überschlüssel klingt blöde, also Obermenge eines Schlüssels. In dem Fall ist sie aber nicht minimal, weil die Exercise Number, das sehen haben wir ja vorher schon gesehen, zwar für die Max Points reicht, aber nicht für die Points, also brauchen wir wirklich beide zusammen. Das heißt, ist ein Schlüssel. Aber das hatten wir vorher mit scharfem Hinsehen schon mal festgestellt. Gut, also das waren drei Wege. Scharfes Hinsehen, F plus Algorithmus anwenden, Alpha oder X plus Algorithmus anwenden. In solchen kleinen Beispielen genügt meistens schon scharfes Hinsehen und hinterher nochmal überprüfen, ob wir uns nicht haben trügen lassen. Weil der Schein kann auch manchmal trügen, das kennen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen. Okay, hier steht eine Definition dieses Begriffs Determinante, den hatte ich schon mal erwähnt. Also eine Determinante ist eine minimale linke Seite einer funktionalen Abhängigkeit. Und zwar einer nicht trivialen. Also die linke Seite einer funktionalen Abhängigkeit heißt Determinante, wenn diese FD auch wirklich gilt, klar, das ist irgendwie offensichtlich. Wenn die linke Seite minimal ist, das heißt, wenn wir irgendeins dieser Elemente AI auf der linken Seite weglassen, dann gilt die nicht mehr. Ja, sonst ist diese linke Seite nicht minimal. Und die ist auch in dem Sinne nicht trivial, als die rechte Seite, RHS und LHS heißt Left Hand Side und Right Hand Side, wenn also die rechte Seite nicht gleich der linken ist oder darin enthalten. Eigentlich sollte hier, glaube ich, drin enthalten stehen. So rum halt. Nein. So rum. Aber egal. Nicht so wichtig. Der Begriff ist sowieso, ich verwende ihn in den folgenden selten, er kommt nur in einer der nachfolgenden Definitionen mal vor, deswegen steht er hier auf der Folie. Okay, wir stehen ganz kurz vor der Definition dieser Normalformen, ich habe das schon dauernd angekündigt. Wir gehen einfach nochmal ganz kurz auf drei Folien auf die Probleme ein, die sich bei schlechtem Datenbankentwurf zeigen. Ich hatte schon gesagt, das gemeinsame Merkmal all dieser drei Probleme ist Datenredundanz. Ja, und die Datenredundanz stört uns nicht wegen des zusätzlichen Speicherbedarfs. Ja, weil da sagen die Datenbanken sind groß, da brauchen wir eh große Platten. Und da kommt es auf ein paar Megabyte oder Gigabyte mehr oder weniger nicht an, je nach Skalierung über Datenbanken, die wir reden. Also insofern zusätzlicher Speicherplatz, ja, geschenkt, das ist nicht das Problem. Das Problem der Redundanz ist ein anderes und das zeigt sich in diesen sogenannten, die heißen in den Lehrbüchern immer Anomalien bei Änderungsoperationen. Bei Insert, Update, Delete kann es bei solchen Datenbankstrukturen, die solche Redundanzen zwingend mit sich bringen, Probleme geben. Probleme der Art, dass irgendwelche Inkonsistenzen potenziell entstehen könnten. Und das wollen wir uns an drei Beispielen anschauen. Also die Änderungsanomalie, ich gehe nochmal auf die Folie zurück, das ist vielleicht geschickter. Was ist ein Beispiel für eine Änderungsanomalie? Nochmal, Sie erinnern sich, wir haben hier die Kurse beschrieben mit Nummer als Schlüssel und mit Verweis auf den Instructor, der Lesbarkeit halber ist es hier der Name, als Fremdschlüssel, der auf die Instructor-Tabelle eigentlich zeigen soll. Und das Problem ist, dass wir die Telefonnummer des Instructors, der ja eigentlich in die andere Tabelle gehören würde, wo der Instructor mit all seinen Eigenschaften näher beschrieben ist, dass die hier aber auch aufgeführt ist in dieser Kurstabelle. Bei jedem Kurs, den ein Instructor hält, steht wiederum die Telefonnummer von diesem Instructor dabei. Das ist ungeschickt. Warum ist das ungeschickt? Ich hatte es schon mal gesagt. Wenn der jetzt eine neue Telefonnummer kriegt, 7112, dann müssen wir das nicht an einer, sondern an vielen Stellen ändern. So vielen, wie es da Kurse gibt. Und eigentlich erwartet das der Programmierer oder die Anwendung, die sagt, ich trage hier in irgendeiner Bildschirmmaske eine neue Telefonnummer für diesen Instructor ein und die Datenbank möge das bitte irgendwie auf der Platte festhalten, dass der Mensch jetzt eine neue Telefonnummer hat. Dann erwartet der Anwender oder die Anwendung nicht, dass sie da jetzt 700 Mal diese Telefonnummer irgendwo an irgendwelchen Ecken der Datenbank ändern muss. Deswegen verwende ich ja gerade eine Datenbank. Ja, damit jedes Datenelement irgendwie einmal irgendwo gespeichert ist und die Datenbank weiß, wo wird es überall gebraucht, sprich, wo wird überall über Fremdschlüssel auf diesen Datensatz verwiesen, wenn wir eine relationale Datenbank haben. Wir erwarten also nicht, dass da kreuz und quer überall auf jeder Webseite wieder diese Telefonnummer drinsteht, sondern wir wollen das in der Datenbank an einer Stelle ändern und die Webseiten werden alle aus der Datenbank mit Zugriffsoperationen generiert und eine Änderung der Telefonnummer, schwupp, überall ist auf jeder Webseite, wo meine Telefonnummer an der Uni steht, sofort die richtige Telefonnummer. Ja, das wollen wir haben. Kriegen wir aber nicht, wenn wir die Telefonnummer mehrfach speichern. Das ist das Problem der Update-Anomalie. Auf der Folie ist das so ähnlich dargestellt hier oder beschrieben. Ja, also ein einzelnes Informationselement, Single Mini World Fact, könnte man so übersetzen, wird halt an vielen Stellen gespeichert und das ist ein Problem, weil die dann bei Änderungen leicht out of sync, also irgendwie nicht mehr synchronisiert geändert werden. Wenn drei davon geändert werden und drei nicht, dann weiß man nicht mehr, was ist jetzt die richtige Telefonnummer. Darüber hinaus kann es sogar, je nachdem, wie wir uns anstellen, zu Problemen bei Programmen führen, wenn wir sowas haben wie Select Telefonnummer into Doppelpunkt Phone. Das ist so eine Möglichkeit, wie man SQL nicht interaktiv, sondern aus einem Programm heraus verwenden kann. Da gehört dann ein bisschen was drumherum, aber im Kern steht dann da ein SQL-Statement und die Select-Klausel wird um so eine into-Klausel erweitert, wo dann für jede Spalte, die wir hier oben angeben, eine Variable aus der Programmiersprache, also Phone klein geschrieben, ist eine Variable in C, COBOL, you name it, was immer das Programm drumherum ist. Und der Doppelpunkt zeigt das einfach nur an, dass das so eine Host-Variable heißen, die im SQL-Talk. Wir geben also für jede Spalte, Phone groß geschrieben, ist der Spaltenname der Tabelle, Phone klein geschrieben mit dem Doppelpunkt voran, da ja Groß-Kleinschreibung nicht zwingend unterschieden wird an allen Stellen, brauchst du da so eine Markierung. Das ist also der Name der Variable aus dem umgebenden Programm. Und da soll die Telefonnummer reingeschrieben werden, wenn das Programm dieses SQL-Statement ausführt. Ja, und der Punkt hier ist, Wenn ich jetzt zu einem Instructor die Telefonnummer suche, dann weiß ich aufgrund meiner Kenntnis über die Anwendung, jeder Instructor hat eine Telefonnummer. Also kann ich so ein Statement hinschreiben. Ja? Gib mir die eine Telefonnummer für diesen Instructor. Und je nachdem, wie dieses SQL-Statement in das umgebende Programm eingebettet ist, im einfachen Fall, wo der Programmierer weiß, dieses SQL-Statement liefert mir maximal eine Zeile. Wir hatten ja viele Diskussionen, wo es solche Einschränkungen gab und wo man das weiß und sich darauf verlassen können will. Wenn das so ist, der Programmierer weiß das und schreibt es deswegen so hin und gibt dann diese eine Variable an und dann kommen tatsächlich, weil eine Zeile verändert wurde und die andere nicht, kämen da zwei Telefonnummern zurück, dann würde dieses Programm, ja, vielleicht nicht unmittelbar abstürzen, aber es würde zumindest einen Fehler produzieren. Ja, weil diese Art des Abrufs von Daten in eine Programmiersprachenvariable, je nachdem, wie dieses SQL in die Programmierumgebung eingebettet ist, eben nur funktioniert, wenn auch wirklich nur ein Datensatz rauskommt aus diesem SQL-Statement. Und der Fehler liegt hier eigentlich nicht beim Programm oder beim Programmierer, sondern bei der Datenbank, wenn die inkonsistent wäre und da mehrere Telefonnummern drin stünden. Also lange Rede, kurzer Sinn, das wollen wir nicht. Es gäbe diverse Probleme. Was ist eine Insertion? Eine Einfüge-Anomalie. Hier ist es beschrieben. Ich gehe nochmal zurück auf die Tabelle. Nehmen wir an, wir stellen einen neuen Kollegen im Fachbereich ein, der soll auch Kurse halten. Sorry, jetzt habe ich irgendwie hier geblättert aus Versehen mit meinen dicken Fingern. Also wir stellen einen neuen Kollegen ein, Scholl. Ich bin ganz neu an dieser Uni. Ich komme mitten im Semester, die Kurse laufen alle schon. Ich gebe dieses Semester keinen Kurs, ja, sondern erst im nächsten, wenn ich richtig angekommen bin. Aber es gibt mich schon. Es gibt hoffentlich auch ein Büro für mich und es hat hoffentlich auch eine Telefonnummer. Und das soll jetzt eingetragen werden in die Datenbank. Wenn die Telefonnummer von Instructors nur in dieser Tabelle steht, in dieser hier und nirgends sonst, dann habe ich jetzt wieder ein Problem. Weil Insert, es gibt keinen Kurs, also Nullwert. Titel, es gibt keinen Kurs, also keinen Titel, Nullwert, Name gibt's, Scholl, Telefonnummer gibt's auch, 4432, das ist wirklich meine Telefonnummer intern, ist ja kein Geheimnis, kann ich nicht hier eintragen. Warum? Ja, Nullwert hier eintragen macht noch kein Problem, vielleicht, je nachdem wie die Tabelle definiert ist, vielleicht doch. Weil normalerweise hat hier der Kurs einen Titel, also würde man wahrscheinlich sagen, dieses Attribut darf not null sein. Aber spätestens hier habe ich auf jeden Fall ein Problem, weil Course Number Schlüssel ist. Und Schlüsselattribute dürfen auf keinen Fall einen Nullwert enthalten. Also kann ich dieses neue Datenelement oder allgemeiner gesprochen einen Eintrag für Instructor Name und Telefonnummer, diese Verknüpfung, kann ich in diese Datenbank nicht einfügen, solange ich nicht auch gleichzeitig einen Kurs einfüge, den diese neue Person hält. Das ist die Einfüge-Anomalie. Ja, Quelle allen Übels ist wieder, ja, das würde ich jetzt, sagen wir mal, in Anwendungstermini eher anders beschreiben, als es auf die Redundanz zu schieben. Das ist da, in dem Fall ist die Redundanz eher eine Folgeauswirkung. Quelle allen Übels in diesem Fall ist, dass ich eine Tabelle definiert habe, die, das habe ich am Dienstag schon mal gesagt, ein Entity, nämlich Kurse, ein Relationship, nämlich wer hält den Kurs, und ein zweites Entity, was ist das eigentlich für jemand, der diesen Kurs hält, dass ich das alles in eine Tabelle gestopft habe. Zwei Entities und ein Relationship dazwischen. Ja, wenn Sie ein paar Stunden zurückdenken, haben wir über diese Abbildung, wie gehe ich vor, wenn ich eine ER-Modellierung gemacht habe und das dann auf Tabellen abbilde, da haben wir gesagt, so aus ein bisschen Entfernung betrachtet, ganz einfach, jeder Entity-Typ wird eine Tabelle und jedes Relationship auch. Und in Abhängigkeit der Kardinalitäten bei dem Relationship kann ich vielleicht auf die separate Tabelle verzichten. Aber wir haben nie darüber gesprochen, dass wir zwei Entities in dieselbe Tabelle abbilden. Ja, das stimmt auch nicht ganz. Wir haben mal darüber gesprochen, wenn es ein 1:1 Relationship gibt. Na, aber das hier ist kein Beispiel für ein 1:1 Relationship, wie wir schon sehen. weil eine Person mehrere Kurse halten kann. Sonst hätten wir auch keine Redundanz, dann gäbe es die anderen Probleme auch nicht. Also, man kann auch sagen, ein Konzept der realen Welt, ob das jetzt Entity und Relationship heißt oder irgendwie anders, weil wir einen anderen Modellierungsansatz wählen, ein Konzept der realen Welt oder der Modellierung der realen Welt sollte am besten in eine Tabelle in der Datenbank abgebildet werden und nicht mehrere auf dieselbe. Sonst haben wir dieses Problem am Beispiel Einfügeanomalie gerade erklärt und jetzt blätter ich nicht vor, sondern erkläre es auch so, sozusagen vollständig, symmetrisch oder dual dazu gibt es die Löschanomalie. Na, wenn dieser Kurs Datenbanken 1, weil wir gerade eine Studiengangsreform durchführen, künftig nicht mehr angeboten wird, der heißt dann irgendwie anders oder geht in irgendwelchen anderen Kursen auf und Functional Programming gibt es auch nicht mehr, sondern das heißt jetzt Informatik 2 und Databases 1 heißt auch nicht mehr Databases 1, sondern heißt einfach nur noch Databases. Das heißt, ich lösche diese beiden Kurse, weil es die nicht mehr gibt. Ja, und die Löschanomalie heißt, dann verschwindet auch die Information über diesen Gruß und welche Telefonnummer er hat. Auch das ist unerwünscht. Ja, ich kann die Daten, die einen Entity, nämlich den Kurs, beschreiben, unter Umständen, das ist nicht immer so, nicht löschen, ohne dass damit Information über ein ganz anderes Entity auch verloren geht. Also hier könnten wir sagen, naja, solange ich nur einen von beiden lösche, alles in Ordnung. Derselbe Instructor gibt ja noch andere Kurse, also geht da nichts verloren. Wenn ich aber diesen Kurs Graph Theory lösche, dann ist die Information, dass ich überhaupt einen Instructor Klotz habe und was der für eine Telefonnummer hat, ist alles weg. Also sehr ungeschickt. Das ist die Löschanomalie. Okay, also es gibt bei jeder Änderungsoperation potenziell Probleme, wenn ich schlecht entworfene Tabellen habe. Das ist die Take-Home-Message. Deswegen sollte ich besser gut strukturierte Tabellen definieren, die dann diese Probleme hoffentlich nicht mehr haben. So, jetzt habe ich schon wieder einen Knopf gedrückt, aber es war auch richtig. Und jetzt kommen wir endlich zur ersten dieser Normalformen, also nicht zur ersten Normalform, sondern zu einer ersten, die wir besprechen. Ich bespreche die jetzt sozusagen in abfallender Qualitätsreihenfolge. Ja, die BCNF ist die beste Normalform, zumindest die beste, die sich nur auf funktionale Abhängigkeiten bezieht. Und die ist ganz, ganz einfach sich zu merken. Eine Relation, eine Tabelle ist in Boyce-Codd-Normalform, wenn jede nicht-triviale funktionale Abhängigkeit auf der linken Seite den Schlüssel hat, Punkt. Oder einen Schlüsselkandidaten, wenn es da mehrere gibt. Ja, genau das steht hier. Hier steht es ein kleines bisschen anders formuliert. Da steht nicht, wenn jede nicht-triviale diese zweite Bedingung erfüllt, sondern da steht, wenn jede funktionale Abhängigkeit eine dieser beiden Aussagen erfüllt. Aussage 1, die funktionale Abhängigkeit ist trivial geschenkt, dann reden wir nicht weiter drüber. Oder sie ist nicht trivial und so hatte ich es ja eben gerade formuliert. Und dann folgt sie aus einem Schlüssel, weil die linke Seite den Schlüssel enthält oder Schlüssel ist. Also in der Kurzform, Boyce-Codd-Normalform, es gibt nur funktionale Abhängigkeiten von einem Schlüsselkandidaten. Nothing else. Ja, zumindest nur nicht triviale. Ja, weil ich kann immer eine funktionale Abhängigkeit Punktzahl, bestimmt Punktzahl hinschreiben. Ja, und Punktzahl ist eben nicht Schlüssel der irgendeiner sinnvollen Tabelle. Aber das ist ja so eine funktionale Abhängigkeit, die gar keine wirkliche Aussage macht. Keine Integritätsbedingung darstellt, die je verletzt sein könnte. Deswegen sagen wir, das sind triviale funktionale Abhängigkeiten. Die sind zwar richtig, die gelten, aber die wollen wir niemals betrachten bei keiner Überlegung zu Normalformen oder sonst irgendwas. Die sind also deswegen eigentlich irrelevant, aber die Definition von funktionalen Abhängigkeiten schließt sie eben ein. Man hätte das auch von vornherein anders definieren können. Und hier kommt dieser Begriff der Determinante in dieser einen Definition mal vor. Man kann die Boyce-Codd-Normalform, wie die meisten anderen auch, auf verschiedene Arten, nicht inhaltlich verschieden, aber formal verschieden formuliert. Man kann sie meistens auf verschiedene Arten formulieren. Das hier ist eine, oder die zweite habe ich schon angedeutet. Wir könnten auch diesen Teil der Bedingung hier rausstreichen und hier oben hinschreiben für jede nicht-triviale funktionale Abhängigkeit. Das wäre jetzt sozusagen reine Kosmetik. Da unten, das sagt genau dasselbe, weil der Begriff der Determinante ja genau dasselbe ist. Eine Relation R ist in Boyce-Codd-Normalform genau dann, wenn jede Determinante möglicher Schlüssel, also Schlüsselkandidat dieser Tabelle ist. Determinante, das war die linke Seite einer nicht-trivialen funktionalen Abhängigkeit. Ja, und dann ist klar, das ist genau dieselbe Aussage wie oben in der blauen Box. Jede nicht-triviale funktionale Abhängigkeit hat auf der linken Seite einen Schlüsselkandidaten. Oder ist eine Determinante dann die linke Seite. Das ist genau dieselbe Aussage. Von daher ist das eine äquivalente Definition. Was ist der große Vorteil? Oder warum ist das genau das, was wir erreichen wollten? Dies und nicht mehr, aber auch nicht weniger, wollten wir erreichen. Wir sind gestartet, oder ich bin mit Ihnen gestartet, in dieses Kapitel, in dem ich gesagt habe, wie funktioniert relationaler Datenbankentwurf. Wir erheben eingeschränkte Klassen von Integritätsbedingungen, im Moment funktionale Abhängigkeiten, und sagen, das wollen wir bitte schön diese Integritätsbedingungen vom Datenbanksystem garantiert haben. Und der einfache Weg ist, jedes relationale Datenbanksystem garantiert wenigstens die Schlüsseleigenschaft und diese Not-Null-Geschichten. Schlüssel-Fremdschlüsselbeziehungen auch, aber die sind jetzt nicht so wichtig. Schlüsseleigenschaften werden jedenfalls garantiert. Wenn es uns also gelingt, alle gegebenen funktionalen Abhängigkeiten in Schlüsseleigenschaften von irgendwelchen Tabellen abzubilden, dann haben wir unser Ziel erreicht. Ja, und deswegen ist das sozusagen die letzte Weisheit, was relationalen Datenbankentwurf auf der Basis von funktionalen Abhängigkeiten betrifft. Mehr können wir nicht wollen an dieser Stelle, weil mehr Input stecken wir gar nicht rein in diesen relationalen Entwurf. Nur die Attribute und die funktionalen Abhängigkeiten. Und wenn die alle in Schlüsselbedingungen abgebildet sind, dann sind die Tabellen in dieser sogenannten Boyce-Codd-Normalform und that's it. Und als letztes steht da noch drauf, und dann haben wir übrigens auch diese Anomalien alle vermieden. Wunderbar. Okay, warum reden wir dann überhaupt noch über was anderes? Kommen wir gleich darauf zurück. Schauen wir uns erst ein Beispiel noch an. Also wir nehmen genau die Tabelle, die wir da eben hatten, nämlich die Kurse mit Nummer, Titel, Name und Telefonnummer, wo wir gesagt haben, das ist keine gute Tabelle. Ja, und jetzt sehen wir auch formal, auch diese Definition der Boyce-Codd-Normalform wird uns sagen, das ist das Beispiel, ja, das ist keine gute Tabelle, weil sie ist nicht in Boyce-Codd-Normalform. Das ist das Kriterium. Und das überprüfen wir jetzt. Also das ist die Tabelle, das sind die funktionalen Abhängigkeiten, die wir da annehmen. Von der Kursnummer hängt alles ab, sonst wäre es ja kein Schlüssel. Und es gilt aber auch noch, jeder Instructor hat nur eine Telefonnummer und nicht eine pro Kurs. Sonst wäre das kein Problem, diese Tabelle. Ja, aber die Annahme war ja, jede Person, jede Lehrperson zumindest, hat eine und nicht mehrere Telefonnummern. Und die haben nichts mit dem Kurs zu tun, sondern hängen einfach nur vom Instructor ab. Und das ist sozusagen die Formalisierung genau dieser Annahme. Ja, die Telefonnummer hängt alleine vom Instructor-Name ab und nicht etwa auch von der Kursnummer, von der Kombination, sodass jeder Kursleiter in pro Kurs eine unterschiedliche Telefonnummer haben könnte. Das ist nicht der Fall. Genau das sagt uns diese funktionale Abhängigkeit. Okay, also das sind zwei, oder wenn Sie es alle in kanonische Form bringen, dann entspricht ja diese Zeile hier drei funktionalen Abhängigkeiten, nämlich Kursnummer bestimmt Titel, Kursnummer bestimmt Name und Kursnummer bestimmt Telefonnummer. Können wir auch gerne so hinschreiben. Und die Tabelle ist ganz klar nicht in Boyce-Codd-Normalform, weil es eben nicht gilt, dass jede nicht-triviale funktionale Abhängigkeit auf der linken Seite den Schlüssel enthält. Die erste oder die ersten drei, je nachdem, wie wir sie aufschreiben, haben dieselbe linke Seite, Course Number. Course Number ist Schlüssel, steht da oben mit dem Unterstrich. Kein Problem. Und dann gibt es aber noch eine funktionale Abhängigkeit. Instructor Name bestimmt Telefonnummer. Das ist, das müssen wir jetzt zuerst uns fragen, das ist keine triviale funktionale Abhängigkeit. Ja, die hat nicht die Form A bestimmt A oder A und B bestimmt B, sondern das ist eine richtige, keine triviale. Und deren linke Seite Instructor Name enthält aber keinen Schlüssel. Course Number ist der einzige Schlüssel dieser Tabelle. Also verletzt diese Tabelle die Boyce-Codd-Normalform. Okay, jetzt haben wir uns auch sozusagen mit dieser formalen Definition überzeugt, dass diese Tabelle nicht sehr gut ist, zumindest nicht so gut, dass sie diese Boyce-Codd-Normalform erfüllen würde. Zweites Beispiel. Ähnlicher Kontext, aber ein bisschen anders. Jetzt haben wir hier Classes, also sowas wie, was wir gerade machen, ja. Der Datenbankkurs donnerstags um 11.45 Uhr in A701. Sowas stünde da jetzt, die Kursnummer von diesem Kurs, der Titel Datenbanken, Wochentag, Donnerstag, Zeit 11.45 Uhr, Raum A701. Und für die entsprechenden anderen Kombinationen auch. In dieser Tabelle, da ist jetzt der Schlüssel nicht angegeben, den müssen wir dann uns gleich erst noch überlegen, oder hier unten steht die Überlegung schon. In dieser Tabelle sollen diese funktionalen Abhängigkeiten gelten, die hier angegeben sind. Die erste sagt, für jeden Kurs gibt es einen Titel und anders als bei uns, gibt es, der findet auch nur einmal in der Woche statt. Ja, also jeder Kurs findet an genau einem Wochentag zu genau einem Zeitslot und in genau einem Raum statt. Also dass wir Datenbanken dienstags und donnerstags in diesem Raum und zufällig auch noch dieselbe Zeit haben, das ist in dieser Miniwelt, die hier modelliert hat, wurde nicht der Fall. In dieser Miniwelt hat jeder Kurs einen Slot. Das ist jedenfalls das, was wir aus der ersten funktionalen Abhängigkeit ablesen können. Ja, das ist ja eine Integritätsbedingung, also eine Aussage über die reale Welt. Und die ist gerade die, die ich zitiert habe. Ja, ein Kurs kann nur an einem Tag in einem Raum, in einem Zeitslot stattfinden. Und die zweite funktionale Abhängigkeit, was sagt uns die? Die sagt uns, es gibt, wie hoffentlich bei uns in der Realität auch, keine Mehrfachbelegung von Räumen. Also wir sitzen gerade hier in diesem Raum. Ja, und nicht gleichzeitig noch irgendeine Psychologievorlesung oder sowas. Ja, also wenn ich einen bestimmten Wochentag, einen bestimmten Zeitslot und einen bestimmten Raum betrachte, dann kann da höchstens ein Kurs identifiziert über seine Kursnummer drin stattfinden und nicht mehrere gleichzeitig. Okay, also das sind die beiden, oder die, wie viel auch immer, hier oben, das könnten wir wieder in vier einzelne aufteilen, die zwei oder fünf funktionalen Abhängigkeiten. Und jetzt müssen wir uns fragen, was ist Schlüssel dieser Tabelle? Da unten steht es schon. Na, das ist jetzt so ein Beispiel, wo wir zwei mögliche Schlüsselkandidaten haben. Ja, wenn diese Tabelle Class heißt, dann werden da Kurse oder stattfinden, von Kursen beschrieben, insofern ist es nicht überraschend, wenn Course Number ein möglicher Schlüssel ist. Und das sehen wir sofort, wenn wir diese erste funktionale Abhängigkeit betrachten, weil nämlich auf der rechten Seite alle anderen Attribute dieser Tabelle stehen. Na, also ist klar, Course Number ist ein Schlüsselkandidat zumindest. Ja, das lesen wir sofort mit dem berühmten scharfen Hinsehen aus der ersten funktionalen Abhängigkeit ab, weil wir alle Attribute, die nicht links stehen in dieser funktionalen Abhängigkeit, die also rechts stehen, das sind alle, die es hier sonst noch gibt. Es gibt keine weiteren. Also hängen alle Attribute von der Course Number ab. Und die zweite funktionale Abhängigkeit, das ist gerade die deutet gerade auf diese Konstellation, die ich am Anfang mal hingemalt hatte. Wie sieht das aus, wenn eine Tabelle zwei Schlüsselkandidaten hat? Course-Number ist ein Schlüsselkandidat und hier sehen wir, der hängt aber seinerseits von irgendwas anderem ab. Und dieses irgendwas andere, das ist der andere Schlüsselkandidat. Ja, die ist nicht trivial, die hat auch, können da nichts weglassen auf der linken Seite. Wenn wir nur sagen, Donnerstag 11.45 Uhr, dann gibt es ja an der Uni nicht nur diesen einen Raum, sondern viele und in anderen Räumen können selbstverständlich gleichzeitig andere Veranstaltungen stattfinden und ähnlich können wir das für die anderen Kombinationen überlegen. Aber wenn wir die drei festhalten, dann ist das die Aussage über die Nicht-Mehrfach-Belegung, dass also höchstens ein Kurs zu einer Zeit in einem Raum stattfinden kann. Und deswegen ist diese Dreierkombination ein weiterer möglicher Schlüsselkandidat. Also könnte ich die zusammen auch unterstreichen. Ja, jeder Unterstrich identifiziert jetzt einen Schlüsselkandidaten. Okay, und jetzt wissen wir nicht nur, wie sieht die Tabelle aus, welche FDs gelten da, sondern wir haben uns auch überzeugt davon, was sind die Schlüsselkandidaten dieser Tabelle. Und jetzt können wir die Frage beantworten, ob diese Tabelle gut ist, in dem Sinne, dass sie die Boyce-Codd-Normalform erfüllt. Da unten steht es schon und das ist jetzt auch, das haben Sie alle schon längst gesehen. Es gibt zwei funktionale Abhängigkeiten und beide haben einen, nicht denselben, aber das ist nicht schlimm, einen Schlüsselkandidaten auf der linken Seite. Alle anderen funktionalen Abhängigkeiten, die da gelten könnten in diesem Kontext, zum Beispiel Wochentag, Zeit und Raum, bestimmt auch den Titel. Das ist eine weitere, nicht triviale funktionale Abhängigkeit. Die hätten wir eigentlich sogar noch genau genommen betrachten müssen, um uns zu überzeugen, dass das wirklich Schlüssel ist. Entweder argumentieren wir, ein anderer Schlüsselkandidat hängt hiervon ab und das ist, diese linke Seite ist minimal, dann haben wir schon gezeigt, so haben wir es eben gemacht, dass das ein weiterer Schlüsselkandidat ist, oder wir machen es ein bisschen ausführlicher und sagen, na, wenn wir diese drei Attribute betrachten und jetzt fragen, was hängt alles davon ab, ist es so, dass alle anderen Attribute von dieser Dreierkombination abhängen, dann sehen wir hier unmittelbar, das ist gegeben, ja, die Course Number hängt davon ab, aber der Titel nicht. Aber das können wir herleiten über diese Transitivitätsregel. Also es gilt, es steht hier Wochentag, Zeit, Raum, bestimmt Course Number, es steht hier auch Course Number, bestimmt Title. Also schließen wir qua Transitivität Wochentag, Zeit, Raum, bestimmt auch Title. Indirekt über die Course Number. So wie es hier aufgeschrieben ist zumindest. Ja, also, wir wissen jetzt dann auch, was sind die Schlüssel und dann können wir wieder zurückgehen und alle funktionalen Abhängigkeiten betrachten und uns fragen, sind das welche vom Schlüssel? Also steht auf der linken Seite ein Schlüssel und haben wir ja gerade so rum andersrum benutzt. Ja, das ist der Fall. Also ist diese Tabelle in Boyce-Codd-Normalform. Drittes Beispiel. Wir haben eine Produkte-Tabelle mit einer Produktnummer, einem Produktnamen und einem Preis. Ein stark eingedampfter Produktkatalog von irgendeinem Online- oder Offline-Händler. Und da sollen, nehmen wir mal an, diese funktionalen Abhängigkeiten gegeben sein. Nummer bestimmt Name, Nummer bestimmt Preis, Preis und Name bestimmt Name, Nummer und Preis bestimmt Name. Und wieder die Frage, ist diese Tabelle in Boyce-Codd-Normalform? Da müssen wir uns natürlich zuerst überlegen, was ist eigentlich der Schlüssel dieser Tabelle? Das ist ja nicht gegeben. Wenn wir beispielsweise diese zwei funktionalen Abhängigkeiten hier betrachten, Nummer bestimmt Name und Nummer bestimmt Preis, dann wissen wir, andere Attribute als diese drei gibt es nicht. Die linken Seiten sind minimal, weil das sind ja, ist ja eh nur ein Attribut, also ist Nummer mindestens mal Obermenge eines Schlüsselkandidaten, eine elementige Obermenge, also ist es ein Schlüsselkandidat. Nummer ist ein Schlüsselkandidat. Können wir schon mal unterstreichen. Jetzt gibt es aber noch zwei andere funktionale Abhängigkeiten, die könnten uns ja darauf führen, es gibt noch einen anderen Schlüsselkandidaten. Schauen wir uns die an. Egal, nehmen wir mal die hier zuerst. Preis und Name bestimmt Name. hat auf der linken Seite, zumindest bislang, keinen Schlüssel. Widerspricht es also der Boyce-Codd-Normalform? Wer findet, das widerspricht der Boyce-Codd-Normalform? Wer findet, das widerspricht nicht der Boyce-Codd-Normalform? Ganz zögernd. Hier steht die Begründung. Die dritte, wenn man jetzt so rumzählt zumindest, die dritte funktionale Abhängigkeit, die hier ist trivial. Warum? Naja, weil die rechte Seite ein Teil der linken ist. Ja, also dass zwei Datensätze, die den gleichen Preis und den gleichen Namen enthalten, dann darüber hinaus auch noch den gleichen Namen enthalten, das ist ja trivial. Ja, das ist zum Beispiel für A bestimmt A oder AB zusammen bestimmt A oder B. Also die können wir eigentlich aus den gesamten Überlegungen, nicht nur aus dieser Schlüssel, sondern aus jeglichen Überlegungen komplett entfernen. Ja, triviale funktionale Abhängigkeiten sind uninteressant in jeder Hinsicht, deswegen können wir die streichen. Bleibt noch eine übrig, diese vierte hier, Number, Price, bestimmt Name. Das ist der Punkt, der hier unten steht. Jetzt können wir auf verschiedene Arten argumentieren. Ein Argument könnte sein, wie lautet die Boyce-Codd-Normalform-Bedingung? Die linke Seite jeder funktionalen Abhängigkeit enthält einen Schlüssel. Number ist ein Schlüssel, fertig. Ende der Überlegung. Also, die beiden funktionalen Abhängigkeiten widersprechen der Boyce-Codd-Normalform nicht, die hier auch nicht, also ist diese Tabelle in Boyce-Codd-Normalform. Das ist die einfachste Argumentation. Die etwas umständlichere, in vielerlei Hinsicht aber vielleicht dennoch nützliche Argumentation könnte lauten, wir wissen aufgrund dieser funktionalen Abhängigkeit, Number bestimmt Price. Wenn wir also je irgendwo eine funktionale Abhängigkeit finden, so wie hier zum Beispiel, die Nummer und Preis und möglicherweise noch was anderes auf der linken Seite enthält, dann können wir da den Preis entfernen, weil der Preis ja von der Nummer schon abhängt. Ja, also hier steht, wenn zwei Datensätze die gleiche Nummer enthalten, dann enthalten sie auch den gleichen Preis. Zwingend. Hier steht, wenn zwei Datensätze die gleiche Nummer und den gleichen Preis enthalten, dann enthalten sie auch den gleichen Namen. Ja, aber wenn Sie schon nur zwei finden mit der gleichen Nummer, dann steht ja immer aufgrund der anderen Regel derselbe Preis drin. Das heißt, diese zusätzliche Voraussetzung hier in dieser logischen Schlussfolgerung, wenn zwei die gleiche Nummer haben und sie haben auch den gleichen Preis, dann haben sie auch den gleichen Namen. Diesen zweiten Teil der Voraussetzung brauchen wir gar nicht, weil innerhalb der Attribute auf der linken Seite bereits eine funktionale Abhängigkeit gilt. Deswegen können wir hier den Preis streichen auf dieser linken Seite. Das machen wir später in irgendeinem Algorithmus so. Es gibt einen Schritt in diesem Algorithmus, der heißt, minimiere die linken Seiten von funktionalen Abhängigkeiten. Also immer dann, wenn eine funktionale Abhängigkeit auf der linken Seite mehr als ein Attribut stehen hat, müssen wir uns fragen, sind die alle wirklich nötig? Oder können wir manche davon entfernen? Und das war so eine Konstellation, wo wir manche davon, nämlich den Preis, entfernen können, weil er von anderen in dieser linken Seite funktional abhängt. Also streichen wir den. Und was dann übrig bleibt, ist dieselbe funktionale Abhängigkeit nochmal. Hier und da steht ja jetzt genau dasselbe. Also können wir das hier auch ein für alle Mal streichen. Unabhängig von dieser BCNF-Überlegung. Und auch unabhängig davon, von der Schlüsselüberlegung. Wenn wir einfach nur diese gegebenen funktionalen Abhängigkeiten betrachten, hätten wir auch als allererstes diese streichen können, weil die rechte Seite ein Teil der linken ist, ist also trivial. Und diese hier, die zweite, streichen können, weil ihre linke Seite nicht minimal ist, also machen wir sie minimal und dann ist es ein Duplikat einer anderen gegebenen. Und dann können wir sie auch, dann ist sie quasi weg, weil wir immer Mengen von funktionalen Abhängigkeiten betrachten. Okay, das heißt, was übrig bleibt, als nicht-triviale und essentielle funktionale Abhängigkeiten sind diese beiden und die haben beide den jetzt einzigen Schlüssel auf der linken Seite, also ist auch diese Tabelle in Boyce-Codd-Normalform. Okay, und jetzt machen wir noch ein viertes Beispiel, nämlich das, was wir schon gesehen hatten, mit der Student-ID, der Exercise-Number, der Punktzahl und der Max-Points. Und das waren die beiden funktionalen Abhängigkeiten, haben wir schon gesehen. Und wir hatten vorher überlegt, das müssen wir jetzt nicht nochmal anstellen, diese Überlegung, dass Student-ID und der Exercise-Number zusammen Schlüssel sind. Und wir hatten auch schon gesagt, habe ich ja schon ganz oft gesagt, diese Tabelle ist nicht besonders geschickt entworfen. Warum? Weil es auch da die Redundanz gibt. Zu jeder Aufgabe, von der wir hier jetzt annehmen, Exercise Number sei eindeutig, gibt es eine erreichbare maximale Punktzahl und nicht mehrere. Die hängt nicht vom Student ab. Das wäre noch schöner, ja, wenn wir jedem von Ihnen unterschiedlich viele erreichbare Punkte geben würden. Da würden Sie sich ganz schön beschweren, egal. Also deswegen gelten diese beiden funktionalen Abhängigkeiten. Und das da oben ist der Schlüssel. Und wenn wir jetzt fragen, ist diese Tabelle in Boyce-Codd-Normalform, dann kommt natürlich raus, nein, ist sie nicht, weil die zweite funktionale Abhängigkeit, diese hier, die widerspricht der Boyce-Codd-Normalform. Die linke Seite enthält keinen Schlüssel. Vorsicht! Schlüssel, wenn der mehr Attributik ist, dann müssen die alle auf dieser linken Seite stehen. Ja, die linke Seite ist im Allgemeinen eine Menge von Attributen. Der Schlüssel ist im Allgemeinen auch eine Menge von Attributen. Und wenn eine Menge eine andere enthalten soll, dann muss die andere eine Teilmenge der einen sein. Das ist sie hier aber nicht. Ja, die Menge Student-ID-Exercise-Number ist eben keine Teilmenge der Menge, die nur die Exercise-Number enthält. Deswegen ist die Tabelle hier nicht in Boyce-Codd-Normalform. Und jetzt ist natürlich die nächste Frage, die Sie früher oder später stellen würden, wenn ich Sie nicht drauf stupse. Was mache ich denn, na, wenn diese Tabelle aber gegeben ist? Irgendeiner hat mir gesagt, naja, speichere mal diese Tabelle und dann haben Sie sich erinnert dran, na, da war doch irgendwas mit Schlüsseln und Normalformen und funktionalen Abhängigkeiten. Und dann graben Sie Ihr Skript raus und Ihre Klausurvorbereitung und lesen nach und finden raus, oh verdammt, das passt nicht, ja, die Tabelle ist blöd. Das hatte ich eh so im Gefühl, aber jetzt weiß ich auch warum, weil sie nicht in Boyce-Codd-Normalform ist und jetzt die Frage, ja, was mache ich jetzt? Start all over oder kann ich da irgendwie konstruktiv mit umgehen, wenn ich sowas feststelle? Sehen wir gleich, man kann da schön konstruktiv mit umgehen. Erst kommt noch ein Beispiel. Jetzt geht es wieder um irgendwelche Lieferungen, für die dann Rechnungen, Invoices geschrieben werden, mit einer Rechnungsnummer, einem Rechnungsdatum, einem Betrag, einer Kundennummer und einem Kundennamen. Und das seien die gegebenen funktionalen Abhängigkeiten. Jetzt mal ein kleines bisschen umfangreicheres Beispiel. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder fragen, was ist denn der Schlüssel dieser Tabelle? Wenn wir das nicht wissen, können wir auch die Frage nach der BCNF nicht beantworten, weil da steckt der Schlüssel ja drin in der Definition. Also müssen wir erstmal den Schlüssel bestimmen. Und jetzt machen wir das wieder so, wie mit scharfem Hinsehen, wie vorher. Eine andere Daumenregel mit scharfem Hinsehen. Es ist keine schlechte Idee, wenn ich viele oder mehrere funktionale Abhängigkeiten gegeben habe und einen Schlüssel suchen, der soll ja immer möglichst klein sein. Ja, dann ist es möglichst gut, wenn ich eine funktionale Abhängigkeit, wie die hier zum Beispiel, finde, die erste, wo ganz wenig auf der linken Seite und ganz viel auf der rechten Seite steht. Ja, dann sind die Chancen gut, dass das Attribut oder die Attribute auf der linken Seite entweder Schlüssel sind oder jedenfalls schon mal einen großen Teil des Schlüssels darstellen. Wenn ich jetzt also Invoice-Number betrachte, dann hängt das Datum davon ab, prima, der Betrag auch, die Kundennummer auch, aber oh Mist, der Kundenname hängt nicht von der Rechnungsnummer ab. Schade eigentlich. Dann könnte ich jetzt sagen, okay, in Invoice Number ist sowas wie ein partieller Schlüssel, zumindest schon mal für drei der anderen vier Attribute. Jetzt suche ich also noch den partiellen Schlüssel für das andere Attribut, was noch übrig geblieben ist, was nicht von der Invoice Number abhängt, und versuche, ob ich das nicht auch irgendwie noch erschlagen kann. Und dann könnte ich jetzt gucken, ja, von was hängt denn dieser Customer Name eigentlich ab? Ja, da gibt es zwei, die haben genau den Customer Name auf der rechten Seite. Jetzt gucke ich mir die linke Seite an, Customer Number. Da könnte es schon klingeln bei mir, wenn ich mir gemerkt habe, Customer Number hängt aber von der Invoice Number ab. Also hängt der Customer Name doch auch von der Invoice Number ab. Das hat hier zwar keiner aufgeschrieben auf dieser Folie, aber ich kann mir das herleiten. Weil hier steht Invoice Number bestimmt Customer Number und hier steht Customer Number bestimmt Customer Name. Also transitiv, Invoice Number bestimmt über die Customer Number nämlich den Customer Name. Also könnte ich hier oben auch noch den Customer Name dazu schreiben. Und dann bin ich glücklich, dann weiß ich, Invoice Number ist schon mal ein Schlüsselkandidat. Das mache ich jetzt mal und unterstreiche deswegen hier die Invoice Number. Ein möglicher Schlüsselkandidat. Jetzt die Frage, gibt es noch andere? Ich hätte auch hier hingucken können, Invoice Number und Date bestimmt Customer Name. Und dann mache ich das, was ich in dem einen Beispiel vorher auch schon gemacht habe. Ich habe hier eine zusammengesetzte linke Seite, Invoice Number und Date zusammen, bestimmt irgendwas. Und dann frage ich mich jetzt, ist diese linke Seite minimal oder gibt es da überflüssige Attribute auf der linken Seite? In dem Beispiel sagt mir wieder diese allererste funktionale Abhängigkeit, ja, das Datum, das brauche ich eigentlich gar nicht hier, weil das Datum hängt ja seinerseits von der Invoice Number ab. Wenn ich die festhalte, dann liegt das Datum schon fest, dann gibt es ja nicht mehrere zur gleichen Invoice Number. Und deswegen brauche ich hier auch nicht die Kombination zu betrachten, sondern es reicht, wenn ich die Invoice Number betrachte. Ich könnte also Date hier streichen und dann steht es unmittelbar da, dass auch der Customer Name von der Invoice Number abhängt. Ich kann die ganze funktionale Abhängigkeit sogar streichen, weil gerade vorher habe ich Ihnen ja demonstriert, die ist ja transitiv, die kann man ja aus den anderen beiden, aus dieser Invoice Number bestimmt Customer Number und aus dieser Customer Number bestimmt Customer Name herleiten, also könnte ich die auch streichen. Mache ich mal, dann habe ich weniger zu prüfen hinterher. Und dann steht jetzt hier aber noch eine vierte, nämlich Datum und Betrag bestimmt Datum. Und da müssen Sie jetzt schon alle sagen, boah, dauert das Gleiche in den Beispielen. Das ist auch so eine triviale, ja, weil hier steht Datum und da auch. Naja, und dann ist es halt eine triviale, die kann ich auch streichen. Jetzt sind noch zwei übrig und ich habe auch keinen anderen Schlüssel mehr gefunden. Also Invoice Number ist der einzige Schlüssel und ich habe zwei funktionale Abhängigkeiten, von denen ich jetzt auch nichts mehr streichen kann, mit zwei verschiedenen linken Seiten und diese linke Seite, Customer Number, bestimmt nämlich Customer Name, enthält keinen Schlüssel. Also ist diese Tabelle nicht in Boyce-Codd Normalform. Und das sollte uns jetzt auch nicht mehr überraschen, weil strukturell ist es genau dasselbe wie das mit dieser Telefonnummer von dem Instructor. Ja, jetzt beschreiben halt keine Kurse, sondern Rechnungen. Und wir haben nicht nur einen Fremdschlüssel, der auf irgendeinen Kunden verweist, sondern auch irgendein beschreibendes Kundenattribut, Name. Im anderen Beispiel war es die Telefonnummer vom Instructor. Ja, genau dieselbe Konstellation. Und natürlich ist die auch nicht in Boyce-Codd Normalform. Okay, sorry. Ich habe die Folienabfolge nicht immer komplett im Kopf. Ich hatte ja schon fast angekündigt, gleich gucken wir, wie gehe ich jetzt damit um, wenn die BCNF verletzt ist. Das machen wir auch gleich. Aber erst gucken wir noch zwei andere Normalformen an, die dritte und die zweite Normalform. Ich hatte ja gesagt, in absteigender Qualitätsreihenfolge. Das heißt, die dritte Normalform wird jetzt schwächer sein als die Boyce-Codd-Normalform. Für die dritte Normalform, hier steht nochmal in der Mitte, die Boyce-Codd-Normalform, so hatte ich das ja eben auch angepriesen, ist ganz einfach. Jede nicht-triviale FD geht von einem Schlüssel aus, fertig. Einem Schlüsselkandidaten im Allgemeinen. Das ist genau die BCNF. Und das ist auch eigentlich genau das, wo wir hin wollten. Warum reden wir dann überhaupt noch über anderes? Da kommen wir gleich drauf zurück. Historisch, Deswegen sind die auch andersrum durchnummeriert. Historisch sind die andersrum entwickelt worden. Erste war sozusagen von immer da. Und dann gab es eine zweite Normalform. Dann hat man gemerkt, naja, da gibt es immer noch Probleme. Dann definieren wir halt eine etwas weitergehende dritte Normalform. Und dann waren wir eigentlich zufrieden, bis dann die beiden, Beuys und Kott, derselbe Kott, der das Relationenmodell erfunden hat, die haben dann gemerkt, da gibt es aber immer noch Fälle, wo diese dritte Normalform nicht so wirklich gut funktioniert und haben eben eine weitere, die dann aus irgendwelchen Gründen, wahrscheinlich gab es die sogenannte vierte Normalform dann schon, die haben sie halt nicht vierte genannt, sondern die heißt heute Beuys-Kott-Normalform. Das war mal, glaube ich, in der Veröffentlichung, die die darüber geschrieben haben, als eine etwas bessere dritte Normalform oder eine besser definierte dritte Normalform angekündigt oder so. Egal, heute heißt die überall Beuys-Kott-Normalform. Die dritte Normalform ist etwas schwächer und für die gibt es, je nachdem welches Lehrbuch Sie aufschlagen, bestimmt 2, 3, 4 wirklich sich sehr unterschiedlich lesende Definitionen. Die definieren natürlich alle genau das Gleiche, aber man kann die sehr unterschiedlich aufbauen, diese Definition. Der Aufbau, der hier in der blauen Box steht, ist angelehnt an die Definition der Beuys-Kott-Normalform, damit Sie sofort sehen, die ist etwas schwächer. Warum ist die schwächer? Sie erinnern sich rein strukturell in der Definition. Bei der Beuys-Kott-Normalform stand hier oben im Text, eine Relation R ist in Beuys-Kott-Normalform, wenn für jede funktionale Abhängigkeit eins von zwei Dingen gilt. Entweder ist sie trivial oder sie hat auf der linken Seite einen Schlüssel. Und jetzt kommt noch eine dritte Möglichkeit hinzu, die dritte Normalform zu erfüllen. Deswegen ist die schwächer, nämlich die rechte Seite dieser betrachteten funktionalen Abhängigkeit, die nicht trivial ist, sonst wäre es ja eh schon erledigt, die auch auf der linken Seite keinen Schlüssel enthält, sonst wäre es ja auch schon erledigt, enthält auf der rechten Seite ein Schlüsselattribut. Und Vorsicht, ein Schlüssel und ein Schlüsselattribut, das ist nicht dasselbe. Ich schreibe das deswegen extra nochmal hier auf. Also ein Key oder Schlüssel, K, ist ein Attribut oder eine Attributkombination, von der alles abhängt. Also vorhin hatten wir mal aufgeschrieben, K plus ist alle Attribute der Relation. Okay, das ist ein Schlüssel, ein minimaler. Wenn wir im Moment Schlüssel sagen, meinen wir immer minimal, aber das ist jetzt nicht das Wichtigste. Und ein Key Attribute oder Schlüsselattribut, das ist ein einzelnes Attribut, das ist Element von irgendeinem solchen K. Ja, also wenn ein Schlüssel aus einer der Schlüsselkandidaten aus einem einzelnen Schlüssel, aus einem einzelnen Attribut besteht, dann ist das mehr oder weniger in diesem Fall für dieses Attribut dasselbe. Das ist ein Schlüsselattribut, weil es Teil eines Schlüssels ist und es ist gleichzeitig Schlüssel, weil dieser Schlüssel nur aus diesem Attribut besteht. Wenn wir einen Schlüssel haben, der tatsächlich aus mehreren Attributen besteht, also zum Beispiel der Schlüssel K ist A, B, C und unsere Attributmenge oder unser Schema besteht aus den Attributen A bis H, ja, dann ist die Kombination A, B, C zusammen ist Schlüssel dieser Tabelle. Der einzige nehmen wir an. Ja, der Attribute A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C zusammen ist Schlüssel. Jedes dieser drei Attribute, A und B und C, ist ein Schlüsselattribut, weil es Teil irgendeines, in diesem Fall des einzigen Schlüssels ist. Also Schlüsselattribute sind immer einzelne Attribute, deswegen heißt es ja auch Schlüsselattribute. Und ein Attribut ist dann Schlüsselattribut, wenn es Teil irgendeines Schlüssels ist. Wenn es mehrere Schlüssel gibt, das ist K1 und K2 ist von mir aus C und D. Ja, dann ist A ein Schlüsselattribut, weil es Teil des Schlüssels K1 ist, B auch und C auch. Und C ist auch Schlüsselattribut, weil es sogar auch Teil eines zweiten Schlüssels K2 ist. Und D ist auch ein Schlüsselattribut. Also A bis D sind alles Schlüsselattribute. Und die anderen E bis H sind nicht Schlüsselattribute. Okay, also, das ist der Begriff des Schlüsselattributs. Das steht hier unten auch nochmal in diesem Bullet Point. Ein Schlüsselattribut ist eines, das in irgendeinem minimalen Schlüssel vorkommt. Da ist jetzt der minimale Schlüssel essentiell. Ich will da jetzt nicht alles Mögliche hinzuschreiben. Obermengen von Schlüsseln betrachten, weil sonst wäre ja alles Schlüsselattribut. Okay, und der einzige Unterschied in dieser Definition, deswegen habe ich sie hier extra so aufgeschrieben, ist eben dieser dritte Punkt. Ja, und damit eine Relation R diese Definition erfüllt, muss sie 1 oder 2 oder 3 erfüllen. Die sind also mit oder verknüpft, diese drei Teile. Und deswegen ist klar, je mehr Teile, desto schwächer die Definition. Okay? Also, man kann das auch so formulieren, das wäre eine weitere Definitionsmöglichkeit. Eine Relation ist in 3 in F, wenn jede Determinante eines Nicht-Schlüsselattributs ein Schlüssel ist. Okay, da ist wieder dieser komische Determinantenbegriff, deswegen habe ich ihn, weil das eine Definition ist. Eine andere Definitionsmöglichkeit, die jetzt hier auf der Folie nicht steht, die steht wahrscheinlich irgendwo später mal. Ich schreibe sie mal hier hin und ich schreibe es jetzt auf Deutsch. R ist in 3 in F, wenn gilt jedes Nicht-Schlüsselattribut B hängt direkt und nicht nur transitiv vom Schlüssel ab. So, das ist eine äquivalente Definition, die Sie so oder so ähnlich auch in vielen Lehrbüchern finden. Also die dritte Normalform verhindert lediglich transitive Abhängigkeiten vom Schlüssel. Zumindest für alle Nicht-Schlüsselattribute verhindert sie das. Was soll das jetzt wieder heißen? Wir betrachten nochmal, ich blätter mal zurück. Da hatten wir vorher gerade gesagt, Sie erinnern sich bestimmt noch, Invoice Number ist Schlüssel, das Datum ist redundant, die ganze ist redundant und die ist auch redundant. Also das ist der Kern dessen, was da steht. Invoice Number bestimmt Datum, Betrag, Kundennummer und Kundennummer bestimmt Kundenname. Invoice Number ist der einzige Schlüssel. Das heißt, alle anderen Attribute, Datum, Betrag, Kundennummer und Kundenname sind Nicht-Schlüsselattribute. Es gibt, wenn wir die jetzt hier einzeln schreiben würden, die erste Zeile, dann wären das ja drei einzelne FDs. Invoice Number bestimmt Datum, Invoice Number bestimmt Betrag und Invoice Number bestimmt Customer Number. Und dann gibt es eben noch Customer Number bestimmt Customer Name. Es gibt 1, 2, 3, 4 Nicht-Schlüsselattribute. 3 davon hängen direkt vom Schlüssel ab, nämlich Datum, Betrag und Kundennummer hängen unmittelbar von der Invoice-Number ab. Keine dieser 3, wenn wir sie einzeln hinschreiben würden, funktionalen Abhängigkeiten ist eine transitive Konsequenz aus anderen. Das ist bei dieser hier anders. Ja, Customer Name ist auch ein Nicht-Schlüsselattribut. Das hängt aber eigentlich von der Kundennummer und gar nicht direkt von der Rechnungsnummer ab. Customer Name ist also ein Nicht-Schlüsselattribut und das ist eine nicht triviale und nicht herleitbare funktionale Abhängigkeit. Dieses Nicht-Schlüsselattribut hängt unmittelbar direkt gar nicht von der Kundennummer ab, sondern nur indirekt, also nur transitiv, weil es zu jeder Rechnungsnummer nur eine Kundennummer gibt und weil es zu einer Kundennummer nur einen Kundennamen gibt, nur deswegen, wegen dieser beiden Bedingungen, gibt es zu einer Rechnungsnummer nur einen Kundennamen. Aber das ist gar nicht die Essenz dieser Konstellation hier. Ja, das ist so ein Beispiel. Eben haben wir gesagt, die Relation ist nicht in Boyce-Codd-Normalform, sie ist auch nicht in dritter Normalform, haben wir jetzt uns gerade überlegt. Ja, Customer Name ist ein Nicht-Schlüssel-Attribut und die Situation sieht eben so aus, Invoice Number bestimmt Customer Number, wenn ich das wieder als Graph hinmale, und Customer Number bestimmt Customer Name. Ja, und natürlich gilt deswegen auch diese Kante, aber die ist sozusagen, ich streiche die hier, die gilt. Ja, durchstreichen heißt jetzt nicht, die gilt nicht, sondern durchstreichen heißt, die ist transitiv, die ergibt sich ja aus den anderen. Ja, und das wollen wir nicht haben, solche Tabellen. Ja, vorher, nicht an diesem Beispiel, an dem anderen, habe ich genau das argumentiert. Ja. Wir haben hier in einer Tabelle zwei Entities, nämlich Rechnungen und Kunden und eine 1-zu-n-Beziehung zwischen den beiden abgebildet. Ja, genau das wollten wir nicht, haben wir vorher argumentiert. Ja, und das sehen wir an dieser Konstellation. Ja. Ganz offensichtlich, von der Invoice-Number hängen ja noch andere Invoice-Attribute ab und von der Customer-Number hängen vielleicht auch noch andere Customer-Attribute ab. Wir haben also zwei Entities, die Invoice-Number mit all ihren abhängigen Attributen und die Customer-Number mit all ihren Attributen und diese 1 oder N-zu-1-Beziehung zwischen den beiden, alles in einer Tabelle gestopft. Keine gute Idee. Dritte Normalform sagt uns, ja, keine gute Idee. Also, dritte Normalform heißt auch in einer anderen Definition, wir wollen keine transitiven funktionalen Abhängigkeiten, zumindest wenn ganz am Ende dieser Kette ein Nicht-Schlüssel-Attribut steht. Na, warum definieren wir das nur für Nicht-Schlüssel-Attribute? Ja, schiebe ich im Moment auf. Schieben wir auf bis nächste Woche, wenn wir uns den Unterschied zwischen 3NF und BCNF an Beispielen anschauen. Das schaffen wir noch mit der zweiten Normalform. Zweite Normalform, und das ist jetzt sozusagen eine verbale Definition ohne Formel. Eine Relation ist in zweiter Normalform genau dann, wenn jedes wieder Nicht-Schlüsselattribut, die anderen betrachten wir nicht bei der zweiten Normalform, vom ganzen Schlüssel abhängt und nicht bereits von einem Teil davon. Und das ist jetzt das Beispiel, was wir hier hatten. Ja, Points und MaxPoints sind die beiden Nicht-Schlüssel-Attribute, denn Student-ID und Exercise-Number zusammen sind Schlüssel. Points ist okay, gehört hierhin, weil Points tatsächlich von dieser Kombination, welcher Student hat welche Aufgabe mit dieser Punktzahl bearbeitet, abhängt. MaxPoints gehört da nicht hin. Warum? Weil MaxPoints nur von der Aufgabennummer abhängt. Hat mit dem Studenten gar nichts zu tun. Sollte also besser woanders gespeichert sein. Ähnliche Konstellation. Nur, dass es jetzt ein Relationship ist, Student-ID und Exercise-Number, das ist so ein N-zu-M-Relationship und das ist ein Attribut dieses N-zu-M-Relationships, wenn wir das jetzt wieder ER-mäßig erklären. Und MaxPoints ist ein Attribut eines der beiden beteiligten Entity-Typen. Ja, also Attribute eines Relationships und Attribute eines Entities, das an diesem Relationship beteiligt ist, haben wir hier in dieselbe Tabelle gemischt. Auch das haben wir umgekehrt bei der Abbildung von ER auf Relationen nie gemacht. Mit Absicht nie gemacht, weil sonst hätten wir genau sowas produziert. Also das ist ein Beispiel für eine Tabelle, die ist nicht in Boyce-Codd-Normalform, die ist auch nicht in dritter Normalform, die ist noch nicht mal in zweiter Normalform. Also diese Tabelle ist nicht in Boyce-Codd-Normalform, sie ist auch nicht in dritter Normalform und sie ist auch nicht in zweiter Normalform, weil es ein Nicht-Schlüssel-Attribut gibt, MaxPoints, was von einer echten Teilmenge des Schlüssels bereits funktional abhängig ist. Man spricht in diesem Zusammenhang auch, letzter Satz, von der vollen funktionalen Abhängigkeit vom Schlüssel. Jedes Nicht-Schlüssel-Attribut muss voll funktional abhängig vom Schlüssel sein. Voll funktional abhängig vom Schlüssel spielt überhaupt nur dann eine Rolle, und das ist sozusagen, war doch mehr als ein Satz, der einfache Hinweis, jede Relation, bei der alle Schlüssel nur aus einem einzigen Attribut bestehen, ist automatisch immer in zweiter Normalform. Ja, weil dann gibt es ja keinen echten Teil des Schlüssels mehr, von dem irgendwas abhängen könnte. Also zweite Normalform spielt nur dann eine Rolle, wenn wir eine Tabelle haben, die einen zusammengesetzten Schlüssel hat. Dann könnte es sein, dass manche der anderen Attribute, der Nichtschlüsselattribute, bereits von einem Teil des Schlüssels abhängen und wir gar nicht den ganzen brauchen. Und dann haben wir wieder verschiedene Dinge in eine Tabelle gemischt. Vielen Dank für heute. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Tschüss.